Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal gefragt, warum, wenn wir zusammenkommen, viel weniger von der Kraft Gottes sichtbar wird, als das damals zur Zeit der ersten Gemeinde war oder auch heute noch in Gebieten, wo Erweckung stattfindet. Vor vielen Jahren habe ich mich einmal intensiv mit der Frage nach Heilungen im Gottesdienst beschäftigt und kam schließlich zu der Einschätzung, dass der Herr das heute nicht mehr will, weil es in unserer sensationsgierigen Zeit nur zu Medienrummel und zu einem Auflauf von Zeitgenossen führen würde, die eigentlich nur die Sensation der Heilung sehen wollte und gar kein Interesse an Gott hatten. Schließlich hat Jesus uns ja gesagt, dass Wunder nur dazu dienen, den Vater im Himmel groß zu machen und ihn zu ehren. Und dieser Erklärungsversuch hat mich für einige Jahre eigentlich befriedigt. Aber irgendwann, wahrscheinlich weil ich wieder einmal ein bisschen mehr vom Wesen Gottes verstanden hatte, hat der Herr in meinem Nachdenken über unsere Gottesdienste dieses Thema erneut in mein Bewusstsein gebracht und mich davon überzeugt, dass diese Sensationslust der Menschen keineswegs geringer war, als damals Jesus vor 2000 Jahren durch Judäa und Galiläa zog. Die Nachrichten über sein wunderbares Wirken sind auch ohne Fernsehen und Sensationspresse ähnlich effektiv verbreitet worden wie heute. Und auch damals scharten sich die Massen wegen der Wunder um ihn. Und sie haben ihn keineswegs davon abgehalten, sie zu wirken. Wenn also in unseren Versammlungen die Wunder ausbleiben, dann nicht deshalb, weil es Gott unangenehm ist, wenn Leute kommen würden, um Wunder zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass Jesus damals wie heute sagt, egal warum sie kommen, Hauptsache sie kommen. Der Grund für unsere oft wenig kraftvollen Gottesdienste muss also an einer anderen Stelle liegen. Ich bin inzwischen tief davon überzeugt, dass Gott bereit ist, hier und heute die gleiche Kraft und Wirksamkeit zu entfalten wie damals. Und wie heute auch an anderen Orten der Erde. Es liegt nicht an Gott. Es liegt an uns. Es liegt an dir und auch an mir. Wisst ihr, was mein Traum ist? Mein Traum und auch mein Gebet ist, dass der Heilige Geist in unseren Gottesdiensten zu jedem Einzelnen von uns in einer Weise redet, dass wir genau verstehen, worauf es ihm ankommt. Das heißt, wodurch er bei mir, bei dir, bei jedem Einzelnen von uns seine Herrlichkeit ganz neu heilend und buchstäblich wunderbar sichtbar werden lassen kann und entfalten kann. Von denen, die hier vorne im Gottesdienst stehen, brauchen wir nicht zu erwarten, dass sie das bewirken. Sie sind im besten Fall ein Katalysator für Gottes Wirksamkeit. Und unsere eigenen Möglichkeiten sind sehr beschränkt, das wissen wir alle. Im besten Fall stehen wir Gottes Wirksamkeit nicht im Wege. Ich wünsche mir immer wieder, dass Gott in unserer Mitte etwas von seiner Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Und ich bin gespannt, was er heute tun wird. Es gibt dabei ein ganz entscheidendes Prinzip. Du, ich, jeder von uns, wir müssen nur bereit sein, das bisschen, was wir an geistlicher und an materieller Substanz mitbringen, dem Herrn zur Verfügung zu stellen, wenn er es gebrauchen will. Wir brauchen uns nicht mal vorher Gedanken darüber zu machen, was könnte ich mitbringen? Der Herr weiß, was wir haben und er fragt uns nur danach. Wir geben es ihm und er macht daraus etwas Großes. Erinnert ihr euch noch an die Speisung der 5000? Sie ist ein Beispiel dafür. In Johannes 6 ab Vers 5 lesen wir, dass einer der Jünger, Andreas, wusste, dass da ein kleiner Junge dabei ist, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Dann war dieser Junge bereit, das herzugeben. Und dann haben die Jünger noch den Mut aufgebracht, auf Jesus Befehl hin diese 5 Brote auszuteilen an die 5000. Mehr hatten sie nicht zu bieten, aber das bisschen, das sie bereit waren auszuteilen, hat schließlich alles bewirkt. Keiner von ihnen war mit dem überfordert, was er tun konnte und tun sollte. Und genau das löste die Wirksamkeit, diese Kettenreaktion der Machtentfaltung Gottes aus. Am Ende waren über 5000 Menschen satt. Und wenn man mal so überlegt, wie viel Brot man braucht, um satt zu werden bei mehr als 5000 Menschen, dann muss das über eine Tonne Brot gewesen sein. Das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang erinnert worden bin, ist eine Begebenheit, die Jerry Cook in seinem Buch Liebe, Annahme und Vergebung beschrieben hat. Ein Pastor sitzt in seinem Büro mit einer Frau zusammen, die sich der Gemeinde anschließen, vorher aber noch abklären will, ob diese Gemeinde auch ihren Vorstellungen entspricht. Und dabei kommt sie zu dem Punkt, der ihr besonders wichtig ist. Sie fragt den Pastor, ob die Gemeinde auch einen Besuchsdienst hat. Und in diesem Moment ließ der Herr den Pastor in das Herz dieser Frau schauen, sodass er genau erkannte, was jetzt kommen würde. Und deshalb sagte er zu ihr, na klar haben wir ein Besuchsprogramm und das ist optimal organisiert. Auf dem Zettel, den Sie in der Tasche haben, steht genau die Namen der Leute, die Sie besuchen sollen. Und tatsächlich zog sie einen Zettel heraus, auf dem einige Namen stand, ein Zettel, den sie eigentlich dem Pastor geben wollte, dass er sich drum kümmert. Entscheidend dafür, dass der Herr seine manchmal wirklich atemberaubende Wirksamkeit in unserer Mitte entfalten wird, ist die Bereitschaft zu geben, was wir haben. Das mag scheinbar sehr wenig zu sein, aber es kommt genau auf dieses bisschen an. Sehr häufig ist es aber so, dass wir auf die anderen schielen, was die alles haben, und fangen an, das gering zu schätzen, was uns gegeben ist. Die Folge davon ist dann eine Lüge, die sich in unseren Herzen einschleichen kann. Und wir sagen dann, also ich habe wirklich nichts, was ich habe, was ich geben könnte, was es wert wäre, dass ich es dem Herrn zur Verfügung stelle. Diese Lüge kann unser eigenes Leben und das der ganzen Gemeinde unfruchtbar machen. Lass mich das einmal ganz deutlich und scharf sagen. Wenn du in deinen Überlegungen den Gedenken Raum gibst, dass so etwas für dich gilt, dann musst du Buße darüber tun. Denn damit verachtest du das, was der Herr dir zugemessen hat. Und damit trägst du dazu bei, dass Gott in unserer Mitte sich nicht in seiner Wirksamkeit so entfalten kann, wie er das eigentlich vorhat. Weißt du, was der Herr dir heute zugeteilt hat, damit du es weitergibst? Wenn du es weißt, dann tu das nachher, nach dem Gottesdienst. Und für den Fall, dass du es nicht weißt, oder wenn du dir nicht sicher bist, da wollen wir heute drei Verse aus dem Kolosserbrief betrachten und sehen, ob sie nicht eine Hilfe sind, dass wir endlich zu unserer Berufung in unseren Versammlungen finden und der Herr hier bei uns seine Wirksamkeit entfalten kann. Ich lese Kolosser 3, Vers 15 bis 17. Und der Friede Christi bestimme in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort Christi wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott in der Gnade in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Gott dem Vater dankend durch ihn. Wenn du vorhin, als ich euch aufgefordert habe, bereit zu sein, dem Herrn das zur Verfügung zu stellen, was ihr heute mitgebracht habt, wenn du da gedacht hast, ich habe nichts, was ich einsetzen könnte, dann hast du dich getäuscht. Diese Verse hier sagen etwas anderes und das wollen wir uns einmal genauer anschauen. Mich fasziniert an Paulus jedes Mal neu, wie er in seinem Denken und Schreiben immer wieder Jesus in den Mittelpunkt stellt und wie Jesus alle wichtigen Aussagen beherrscht. Das können wir auch in diesen drei Versen erkennen. Wenn man den Text mehrfach gelesen hat, sodass man nicht mehr durch die Satzstruktur ins Stolpern kommt, dann entdeckt man, dass in diesem Abschnitt über das Leben in der christlichen Gemeinschaft Jesus, der Herr, alle Fäden in den Händen hält. In jedem der drei Verse kommt Christus oder Herr Jesus ausdrücklich vor und immer im Zusammenhang mit dem, was uns betrifft. Vers 15 heißt es, der Friede Christi bestimme in euren Herzen. Vers 16, das Wort Christi wohne reichlich in euch. Und Vers 17, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Drei Dinge sind es, die wir von ihm bekommen haben. Sein Frieden, sein Wort und seinen Namen. Jeder von uns hat sie. Und wenn du sie nicht bewusst ablehnst, hast du sie auch immer dabei. Denn Jesus teilt sie uns zu. Als erstes hat er seinen Frieden in unsere Herzen gegeben. Die Aussage, bestimme in euren Herzen, kann man auch übersetzen als gebe Ausschlag in euren Herzen. Im Verständnis der Antike, also auch bei Paulus, war das Herz der Sitz des Willens. Wenn ein Jünger Jesu vor einer Entscheidung steht und sich fragt, wie geht es wohl weiter, was soll ich tun, wie reagiere ich in dieser Situation, dann gibt der Friede Christi den Ausschlag. Mir ist hier zum ersten Mal aufgefallen, dass der Friede Christi eine sehr aktive Rolle spielen kann. Bei Friede Christi hatte ich immer so die Situation vor Augen am Ostertag, als die Jünger aus Furcht vor den Juden sich im Obergemach eingeschlossen hatten und als Jesus zu sie kam und von ihrer Angst befreite, da sagte er, Friede sei mit euch. Aber der Frieden Christi tut noch viel mehr. Jesu Friede stillt in unserem Herzen auch Gedanken der Unruhe, des Unheils und des Streits. Wenn er in meinem und in deinem Herzen bestimmen darf, dann sorgt er dafür, dass wir einander mit der Gewissheit begegnen können, dass er, Jesus, als der Dritte immer mit dabei ist. Ich weiß nicht, aus welcher Situation heraus du heute Morgen in den Gottesdienst gekommen bist, aber egal, was es war, wenn der Friede Christi in deinem Herzen bestimmen kann, macht er dich von dem frei, was war. Du kannst Jesus begegnen und auch den Menschen, die mit dir hierher gekommen sind. Wenn du bisher davon noch keinen Gebrauch gemacht hast, dann fang damit einfach an. Wenn du in dieses Haus hereinkommst und im Foyer draußen die Garderobe siehst, dann lass dich durch sie daran erinnern, dass du zu Jesus sagen kannst, Herr, du siehst, was ich in meinem Herzen mit hier herumtrage. Ich will es jetzt hier bei dir abgeben. Bitte nimm es von mir, erfülle mich mit deinem Frieden. Ich übergebe dir mein Herz, damit du darin bestimmen kannst. Ein einfaches Gebet, aber enorm wirkungsvoll. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr ein paar Mal erlebt habt, wie wohltuend es ist, wenn in unserem Herzen auf einmal statt unserer Lasten und Fragen der Friede Christi das Sagen hat, dann sehnen wir uns so sehr danach, dass wir schon auf dem Weg hierher uns weit für ihn öffnen. Und er kommt, ohne dass wir dann überhaupt noch dafür beten müssen. Natürlich können wir den Frieden Christi überall empfangen. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass er hier am Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen, am leichtesten ist. Ich kann als Zeugnis sagen, dass in den zurückliegenden Jahren, als ich durch verschiedene, manchmal sehr schwer zu ertragende Herausforderungen hindurch musste, der Gottesdienst am Sonntag der Zeitpunkt in der Woche für mich war, an dem ich neu den Frieden Christi empfangen habe. Egal, was sonst noch in den Gottesdiensten gelaufen ist, während der Anbetungs- oder Lobpreiszeit kam der Friede Christi und hat mich immer wieder frei gemacht. Ich konnte Jesus wieder spüren und ich konnte mich neu freuen oder weinen. Ich wurde wieder frei, auch andere und die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen, statt mich ständig um meine eigenen Sorgen und Probleme zu drehen. Paulus hat hier geschrieben, dass wir als Gemeinde ein Leib sogar berufen sind, diesen Frieden in unseren Herzen zu haben. Vers 15, und der Friede Christi bestimme in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und wenn du erfährst, wenn du ihn erfährst, so wie ich ihn immer wieder erfahren durfte und darf, dann wirst du dankbar, auch ohne dass Paulus dich dann noch extra daran erinnern muss, wie er das hier im nächsten Satz noch aufgeschrieben hat. Und seid dankbar. Dass der Friede in unserem Herzen bestimmen kann, ist das Fundament, auf das Paulus jetzt in den nächsten Versen aufbaut. Die zweite Vorgabe, die Paulus im nächsten Vers macht, lautet: Das Wort Christi wohne reichlich in euch. Ein anderer hat diesen Satz mit sei bei euch reichlich zu Hause übersetzt. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen zu Hause sein und zu Besuch sein ist? Wenn du dich nur am Sonntagvormittag mit dem Wort beschäftigst, ist es bei dir zu Besuch. Wenn du zusätzlich in einen Hauskreis gehst, ist es immer noch nur zu Besuch. Du liest die Losung, eine Stippvisite. Jemand hat einmal gesagt, das Wort Gottes ist bei dir zu Hause, wenn du im Wort Gottes zu Hause bist. Ich kann und will keine Angabe machen, wie oft und wie viel du dich mit dem Wort Gottes beschäftigen sollst. Aber ich möchte etwas zitieren, was Gott gesagt hat in diesem Zusammenhang und woran Jesus sich mit Sicherheit gehalten hat. 5. Mose 6, Vers 6 und 7. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg bist, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Zusammengefasst, sie sollen in deinem Herzen sein. Kennt jemand von euch den Psalm 119, Vers 11 auswendig? Da lesen wir, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. In dem Vers steht nicht, ich behalte die Bibel in meinem Herzen. Denn es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf das, was wir gerade in diesem Moment benötigen. Gottes Geist spricht zu uns. Er erinnert uns an etwas, was wir gelesen haben, worüber wir vielleicht nachgedacht haben, was wir jedenfalls in einem bestimmten Moment benötigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir sozusagen uns füllen mit dem Wort Gottes. Nicht, dass wir es immer präsent haben, sondern dass der Geist Gottes es in dem richtigen Moment, das richtige Wort, in unser Bewusstsein bringt. Denn der Geist Gottes spricht zu uns. Er erinnert uns an das, was wir gelesen haben. Und dann habe ich es in meinem Herzen. Ich lasse es darin wohnen. Vielleicht bewahrt es mich davor zu sündigen. Oft bewirkt es aber auch, dass ich damit anderen dienen kann. So wie wir es im zweiten Teil von Vers 16 hier lesen können. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott in der Gnade in eurem Herzen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich schon Karten oder Mails bekommen habe, in denen Geschwister mir geschrieben haben, ich habe das und das in der Bibel gelesen, es hat mich sehr angesprochen und ich habe den Eindruck, dass du das in deiner Situation gebrauchen kannst. Und dieses Reden Gottes hat mich und wird mich immer wieder aufbauen. Das Gleiche gilt auch für unsere Gottesdienste. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Dann spricht der Heilige Geist durch das Wort zu euch und ihr empfangt etwas, was ihr anderen weitergeben könnt. Das kann auch dadurch geschehen, dass wir es von hier vorne weitergeben. Aber meine Erfahrung ist, dass der Herr uns viel häufiger Worte für Einzelne anvertraut, die wir vor oder nach dem Gottesdienst persönlich weitergeben können. Das verlangt am Anfang vielleicht etwas Mut. Aber die Menschen, denen wir so ein Wort weitergeben, sind dann viel gewisser, dass sie persönlich von diesem Wort gemeint und angesprochen sind. Vielleicht verunsichert dich das Wort ermahnt einander, das in diesem Vers steht. Da sehen wir als deutsch denkende Menschen allzu oft den erhobenen Zeigefinger, ermahnt. Aber darum geht es dem Paulus gar nicht. Das sieht man schon daran, dass wir es mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern tun sollen. Ermahnungen, die von Gott ausgehen, sind immer ermutigend, aufbauend, wohltuend. Aber wir sollen nicht nur Worte an andere austeilen, denn Paulus hat auch noch geschrieben, singt Gott in der Gnade in eurem Herzen. Wir verstehen wahrscheinlich sofort, was es heißt, Gott in unserem Herzen zu singen. Aber was meint er mit in der Gnade. Wenn wir den griechischen Text anschauen, können wir erkennen, dass Paulus sagen will, wir haben begriffen, dass wir in der Gnade Gottes leben. Wir sind begnadete Menschen. Und aus dieser Erkenntnis heraus singen wir zu Gott, weil uns das im Herzen bewegt. Ein Beispiel dazu habe ich auch in einem Buch gelesen, Wege und Begegnungen von Nikolaus Bolt. Und darin kann man lesen, ein großer Konzertstar sang einmal in New York bei der Hauptprobe des Messias von Händel die Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebet. Das klang wundervoll. Der Chor sah gespannt auf den Dirigenten, der auf die Künstlerin zutrat. Was wird er ihr sagen? Madame, Sie haben ein prachtvolles Organ und eine vollendete Stimmtechnik, aber Sie wissen nicht, dass Ihr Erlöser lebt. Es ist zu spüren, ob wir in der Gnade singen oder ob wir nur Lieder singen. Ich denke, ihr wisst alle, dass wir nicht deshalb für Gott singen, weil es sonst niemanden hat, der für ihn singt. In der Offenbarung steht, dass durch die Engel und himmlischen Wesen um seinen Thron herum unaufhörlich und vollkommenerweise Anbetung geschieht. Wofür ist dann unser kleiner, unvollkommener Beitrag gut? Den Grund habe ich euch eingangs schon erklärt. Aus dem Kleinen, was wir Gott bringen, macht er Gewaltiges. Mit unserem Kleinen entfaltet er seine Wirksamkeit. Ich glaube, dass schon viele von euch erlebt haben, dass sie anders aus dem Lobpreis herausgekommen sind, als sie hineingegangen sind. Und es gibt viele Zeugnisse von Heilung während der Anbetung, ohne dass speziell dafür gebetet worden sind. Und war es 16 Jahre oder so, als wir hier in die Gemeinde hineingekommen sind, in einer der ersten Gottesdienste, da hat damals Daniel Mock die Anbetung geleitet. Und dann haben sie gesungen und dann hat er gesagt, ich habe den Eindruck, dass Gott wirksam ist. Und dann ist damals Max Lichti aufgesprochen und hat gesagt, ich bin mit Zahnschmerzen gekommen und die sind weg. Gott entfaltet seine Wirksamkeit im Lobpreis, wenn wir in der Gnade singen. Gott hat aber uns nicht nur seinen Frieden und sein Wort gegeben, sondern als drittes auch noch seinen Namen oder genauer gesagt das Recht, in dem Namen Jesu zu handeln. Vor einiger Zeit hat ein Herr Müller ein Schreiben unterschrieben, woraufhin eine große Empörung losbrach. Wieso regen sich die Leute über Aussagen auf, die ein Herr Müller aufgeschrieben hat? Weil er nicht als Privatperson geschrieben hat, sondern als Richter im Namen des deutschen Volkes sich geäußert hat, ein Urteil gesprochen hat. Andere Menschen treten im Namen des Gesetzes auf. Durch Bevollmächtigungen erhalten Menschen, die genauso unbedeutend sind wie du und ich, eine Autorität, vor der wir uns beugen müssen. Und hier im Vers 17 schreibt Paulus, dass wir nicht im Namen einer menschlichen Autorität, sondern im Namen des Herrn Jesus auftreten dürfen. Das übertrifft alles, was diese Welt zu bieten hat. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 können wir nachlesen, wie Petrus im Namen Jesu einen Lahmen geheilt hat. Und im Kapitel 16, Vers 8 können wir lesen, wie Paulus im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben hat. Wir haben gelesen, Vers 17, und alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Gott dem Vater dankend durch ihn. Was bedeutet das nun für uns? Heißt das, dass ich bei allem, was ich sage oder tue, nur dazufügen muss, im Namen des Herrn Jesus? Und schon ist es mit großer Autorität versehen und es geschieht? Ich glaube, wir wissen alle aus unserer eigenen Erfahrung, das funktioniert nicht. Es gibt in der Tat Menschen, die meinen, sie können den Namen Jesu wie eine Zauberformel gebrauchen. Aber an ihren Früchten erkennen sie sehr schnell, dass sie da einem Irrglauben aufgesessen sind. Ein Richter, der im Namen des Volkes Urteile spricht und sich dabei nicht an die Gesetze hält, wird in der Regel sehr schnell seines Amtes enthoben. Und wer im Namen und in der Autorität des Herrn etwas sagt oder tut, aber sich nicht nach dem Willen Gottes errichtet, der schafft nur sich und anderen Probleme. Ein eindrückliches Beispiel dazu können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Apostelgeschichte 19, Vers 13 bis 16. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Skevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, bezwang sie miteinander, überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Hause flohen. Wir müssen also festhalten, dass Paulus uns hier nicht auffordert, bei allem, was wir im Gottesdienst tun oder sagen, noch die Formel in dem Namen Jesu Christi hinzufügen. Vielmehr soll es andersherum geschehen. Wenn wir etwas sagen oder tun, dann soll uns vorher bewegen, was Jesus jetzt sagen oder tun würde. Dazu können wir Jesus fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das scheint auf dem ersten Blick ein etwas umständliches Verfahren zu sein und vielleicht oft langwierig, bis wir gehört haben, was der Herr will. Aber diese Aussage, im Namen des Herrn Jesus zu reden und zu tun, ist das dritte und letzte, was Paulus uns hier lehrt. Vorher kam als erstes, den Frieden in unserem Herzen bestimmen zu lassen. Als zweites, dass wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Und dann werden wir aufgefordert, im Namen des Herrn Jesus aufzutreten. Meine Erfahrung und die Erfahrung von vielen anderen ist, dass wir mit dem Frieden und Wort Christi im Herzen gar keine Anstrengungen unternehmen müssen, den Willen Gottes zu erkennen und auszuführen. Du brauchst dann nur auf dein Herz zu hören und zu tun, was es dir sagt, und du wirst kaum fehlgehen können. Wir müssen nur als erstes die Einstellung aufgeben, dass wir hierher gekommen sind, um uns von den dafür eingeteilten Mitarbeitern, die hier vorne stehen, dienen zu lassen. Gott will, dass allen durch alle gedient wird. Er gibt jeden von uns etwas, was für einen anderen gut ist. Und es ist nicht recht, dass wir das, was er uns für andere gegeben hat, ungenutzt wieder mit nach Hause nehmen. Auch hier geht es aus der Sicht des Paulus wieder um Dank. Vers 17: Und alles, was ihr tut, in Wort oder im Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus, Gott dem Vater, dankend durch ihn. Wer soll hier Gott danken? Sicher zunächst der, der etwas empfangen hat. Aber ja, er dankt als erstes Gott. Er dankt als erstes Gott und nicht dem Bruder und die Schwester, die nicht mehr als Überbringer der Wirksamkeit Gottes sind. Und dann dankt auch der, durch den Gott etwas gibt. Denn es ist ein sehr großes Privileg, Werkzeug Gottes sein und in der Autorität Jesu handeln zu dürfen. Auch dieser Dank, den wir Gott bringen, hat für die Gemeinde eine ganz wesentliche Funktion. Ich möchte das durch ein Bild aus der Physik anschaulich machen. Ihr habt alle schon Gewitter und Blitze erlebt, die ja so ziemlich zu den beeindruckendsten Naturgewalten gehören, die wir kennen. Physiker haben dieses Phänomen inzwischen bis in die kleinsten Details aufgeklärt. Und dabei ist herausgekommen, dass der eigentlichen Blitzentladung ein eher unscheinbarer Vorgang vorausgeht. Es bildet sich nämlich ein elektrisch leitender Pfad zwischen der Erde und der Wolke. Er ist unscheinbar, wir können ihn nicht einmal sehen, er existiert nur kurz. Aber erst wenn dieser sogenannte Plasmakanal sich gebildet hat, dann fließt die gewaltige Menge aufgestauter elektrischer Energie durch diesen Kanal und erzeugt Lichtblitz und Donner und kann Feuer und Hitze erzeugen wie kaum etwas anderes. Meine Überzeugung ist, dass unsere Dankbarkeit, unser gemeinsames Danken, von dem wir vorhin ja auch schon gesprochen und was wir getan haben, dass wenn wir das als Gemeinde zu Gott aufsteigen lassen, von unserem Herrn, dass dieses Danken von unserem Herrn als Kanal benutzt wird, durch den er seine gewaltige Wirksamkeit in unsere Gemeinschaft hineinströmen lässt. Im Unterschied zum Blitz allerdings löst die göttliche Wirksamkeit, übrigens das griechische Wort dafür ist Energeia, die vom Thron zu uns herabfließt, keinen Schaden, keine Zerstörung aus, auch keine Angst, sondern immer Heil, Wohlsein und Freude. Drei wichtige Dinge hat Jesus uns gegeben, damit wir fähig sind, eine fruchtbare Gemeinschaft miteinander zu haben. Sein Frieden, sein Wort und das Recht, in seinem Namen aufzutreten. Auf diese Weise dienen wir einander mit dem, was wir haben. Und in dem Maße, in dem wir das tun, in dem wir das bisschen, was wir haben, einsetzen, schaffen wir eine Atmosphäre der Dankbarkeit und Offenheit für Gott, sodass der Herr seine Wirksamkeit in noch viel größerem Maße entfalten kann, als wir uns das bisher auch nur vorstellen können. Vielleicht schaust du dich jetzt verstohlen um und denkst dir, na, das ist eine schöne Utopie, das mag vielleicht woanders funktionieren, aber hier in dieser Gemeinde, das kann ich mir nicht vorstellen. Daraufhin wird Jesus dir sagen, doch, genau in dieser Gemeinde kann und soll es geschehen. Aber Herr, weißt du nicht, wie wenig hier passiert? Siehst du nicht den Bruder, der da sitzt und der zu verletzt ist, um anderen noch zu dienen? Oder die Schwester, der kein Programm gut genug ist? Oder diejenigen, die nur aus Tradition hier sind? Spätestens an dieser Stelle wird Jesus dich unterbrechen und sagen, halt, halt, stopp. Schau mich an und nicht die anderen. Lasst uns nicht über die anderen reden, sondern über dich. Wenn wir beide zusammenarbeiten, dann kann ich mit dir anfangen, die Gemeinschaft zu erneuern und durch dich die Gemeinde zu beschenken. Schon wenn nur du meinen Frieden in deinem Herzen bestimmen lässt, wenn du die Worte, die ich zu dir rede, sei es durch die Bibel, durch meinen Geist oder durch meinen Boden, in deinem Herzen wohnen lässt, und wenn du an meiner Stelle in meinem Namen sagst und tust, was ich dir auftrage, dann wirst du mir einen Pfad schaffen, durch den ich anfangen kann, meine Wirksamkeit fließen zu lassen. Hast du Sehnsucht danach, dass mehr von Gottes Wirksamkeit in unserer Gemeinde offenbar wird? Du kannst etwas dazu beitragen. Jesus hat sich in seiner Weisheit und Barmherzigkeit darauf festgelegt, dass er nicht ohne uns wirken will. Wir teilen untereinander das Wenige aus, was wir mitgebracht haben, und er gibt das Seine, den königlichen Reichtum, seine herrliche Wirksamkeit dazu. Der Vater im Himmel hat sich entschieden, nicht ohne meine Söhne und Töchter. Ich möchte euch einladen, dieses Prinzip zu überprüfen. Was in den ersten Gemeinden und auch in den Erweckungsgebieten heute geschieht, ist auch bei uns möglich. Wir müssen nur dazu kommen, dass wir Vers 17 befolgen. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Gott, dem Vater dankend durch ihn. Herr Jesus, ich möchte zu dir kommen mit meinen Geschwistern. Und ich möchte dich bitten, dass das, was du uns durch dein Wort hier aufgeschlossen hast, jedem Einzelnen von uns, dass du das fest sich verwurzeln lässt, dass du uns hilfst, dass wir das ernst nehmen, dass wir nicht mehr darüber reden, sondern dass wir unsere Berufung sehen, so unsere Nachfolge zu leben. Herr, ich sehe es nicht, aber du siehst, wie viel du heute hier bei uns versammelt hast an Möglichkeiten, an Gerstenbroten, die ausgeteilt werden sollen und die du so vermehren willst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt berührst, jeden Einzelnen von uns, dass du zu uns redest, dass wir erkennen, was du mir gegeben hast, was du meiner Schwester, meinem Bruder gegeben hast, dass wir das ernst nehmen, dass wir es nicht mehr mit nach Hause nehmen, sondern austeilen. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir heute, jeder von uns, wie das auch am Anfang schon hier gesagt worden ist, prophetisch fast gesagt worden ist, dass keiner so weggehen soll, wie er gekommen ist. Dass wir einander das geben, was wir haben. Und dass du daraus die Herrlichkeit werden lässt. Herr, komm und sei du unter uns. Lass uns deine Gegenwart spüren, bis ins Körperliche hinein. Lass uns erkennen, dass wir mit dir zusammen sind. Und dass wir so viel haben, was uns reich macht durch dich. Danke, Herr, dass du bereit bist, das zu tun. Amen.